Redpot Crime, England's mystery crime stories.
Tom Cressman, lying dead on the floor, covered in blood and bruises.
Wir haben ja schon öfter über die britischen Royals berichtet, Alex. Deshalb weißt du natürlich, nehme ich an, wer Sarah Ferguson ist, die ehemalige Herzogin von York.
Na klar, Fergie. Von 1986 bis 1996, immerhin 10 Jahre lang, war sie mit Prinz Andrew verheiratet, dem zweiten Sohn von Königin Elisabeth, der ja später in Ungnade gefallen ist.
Ja, dem späteren Problembär der Familie sozusagen, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hatten die beiden zur Hochzeit die Titel Herzog und Herzogin von York erhalten. Damit durfte die fröhliche rothaarige Sarah, wie alle anderen königlichen Familienmitglieder, auch ihr eigenes Personal im Buckingham-Palast anstellen. Ein gefährliches Unterfangen, wie sie schon bald herausstellen sollte.
Gefährlich? Wie meinst du denn das jetzt?
Naja, trotz aller Sicherheitsvorkehrungen holte sich Sarah nämlich eine junge Frau in den Palast, die sie schon bald als skrupellose Mörderin entpuppen sollte.
Also bitte, Klaus, du ziehst doch heute hoffentlich nicht einen Mordfall aus der Tasche, in den Herzogin Sarah und der Buckingham-Palast verwickelt waren?
Leider doch. Es geht um den berühmten Fall Jane Andrews.
Wer war denn diese Frau?
Sie war gerade mal 21, als sie in den Dienst der Royals trat. Wir schreiben das Jahr 1988. Geboren 1967 in Lincolnshire, stammte Jane Andrews aus problematischen Familienverhältnissen. Mit 15 unternahm sie einen Selbstmordversuch, weil ihre Mutter sie beim notorischen Schulschwänzen ertappt hatte. Mit 17 war sie schwanger, trieb ab und litt fortan unter Depressionen. Doch sie war willensstark, sehr willensstark, wenn es darauf ankam. Und so gelang ihr ein paar Jahre später mit harter Arbeit das fast Unmögliche. Sie bestand die Aufnahmeprüfung am Grimsby College of Art und studierte dort Mode.
Also offensichtlich ein Talent, denn gerade die Modewelt ist ja immer ziemlich überlaufen, wie wir wissen.
Sie hatte mit Sicherheit Talent, sonst hätte sie auch nicht ihren ersten Job im Kaufhaus Marks & Spencer bekommen, wo sie sofort Kinderkleidung designen durfte. Das war ja schon was. Dennoch brodelt etwas in Jane weiter. Sie liebt die Magazine, in denen über die vielen Schönen und Reichen der Welt berichtet wird. Und sie arbeitet hart daran, endlich ihren provinziellen Dialekt loszuwerden. Die Journalistin Eleanor Neal kann uns mehr über Jane Andrews' Werdegang erzählen.
She had big dreams. She wanted to become someone important. She wanted to be rich. She wanted to be a fashion designer.
Sie hatte große Träume, wollte reich werden, am liebsten als Modedesignerin. Ihre Familie war arm. Sie wollte ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und Geld machen. Wer will das nicht? Aber Jane war wild entschlossen dazu. Vor allem wollte sie den Lifestyle, der zum Reichtum dazugehörte.
A lot of it. And I know that, like, everyone wants to be rich, to be fair. Who doesn't? It sounds nice. But Jane was more than serious about it. Like, she was willing to do anything for money, for a lot of it. She was determined to get there one way or another, whether it was through hard work and determination and fashion designing, or whether it was through other means, illegitimate means. And it wasn't just the money that she wanted, it was the whole lifestyle that comes along with that, the whole aesthetic of being rich. Jane Andrews was 21 years old when she picked up a magazine called The Lady.
Jane Andrews war 21, als sie ein Magazin namens The Lady las. Dort entdeckte sie eine anonyme Anzeige, in der eine persönliche Dresserin gesucht wurde, also eine Stylistin. Das war perfekt für Jane. Sie bewirbt sich, doch lange passiert nichts. Dann, nach 6 Monaten, erhält sie einen Anruf. Der Anrufer fragt sie aus. Ja, sie will den Job immer noch. Dann erfährt sie, wen sie stylen soll. Niemand anderes als Fergie, Sarah Ferguson, die Herzogin von York, damals eine der beliebtesten Royals.
And a lot of time went by and she didn't hear back. So she just kind of forgot about it. I mean, that's the job market for you. But then, 6 months after she applied for the job, she received a phone call. they were still looking to hire. Lucky for them, Jane was also still looking for a job. So the person on the phone asked her a few questions, was kind of assessing how good she would be for this job, and then they revealed who she would be personally styling. It was none other than Fergie. Not from the Black Eyed Peas. Sarah Ferguson, the Duchess of York. Royal family. Honestly, one of the most famous members of the royal family at that point in time. She'd just gotten married, she was pregnant with her first child.
In den 1970ern, 80ern, vielleicht sogar noch 2000, wurden die Royals wie heute die reichen, schicken Kardashians gesehen.
Rich Kardashians of the UK.
Was für eine Story. Das klingt ja wirklich wie ein Märchen. Und sie hat den Job bei der Herzogin dann tatsächlich bekommen?
So ist es. Fergie und sie verstehen sich auf Anhieb gut. Aber nicht nur das. Für ihren Job als Royal Dresser erhält Jane nach heutigem Geld 60.000 Pfund im Jahr und ein Zimmer im Buckingham-Palast. Und noch toller, von nun an darf sie Herzogin Sarah überall hin mit begleiten, sogar auf wichtige Reisen und ins Ausland.
Wahnsinn! Damit ist sie doch auf einen Schlag den anderen Royals nahe, oder? Queen Elizabeth, meine ich, Prinz Charles und Staatsgästen damals.
Natürlich, auch Prinzessin Diana, deren Schick sie sehr bewundert. Mit Diana ist sie besonders ausgiebig auf Schloss Balmoral in Schottland zusammen.
Was macht denn eigentlich ein Royal Dresser?
Man könnte es als königliche Garderobiere übersetzen, aber Jane Andrews war mehr, viel mehr. Sie war Fergies Stylistin, hat auch Kleidung für sie entworfen. Außerdem müssen sich Mitglieder der königlichen Familie ständig für irgendwelche Empfänge neu umziehen, historische Traditionen berücksichtigen und so weiter. Also war Jane auch Fergies persönliche Assistentin.
Also das heißt, die beiden waren extrem eng miteinander?
Absolut. Und wie man sich vorstellen kann, veränderte diese neue Aufgabe Jane sehr.
Jane and Fergie got on like a house on fire. They were besties, and Fergie was seamlessly integrating Jane into every part of her life, and Jane was loving it. This is exactly what she wanted.
Sie wurden beste Freunde. Jane liebte das alles, merkte aber auch schnell den Unterschied. Sie gehörte ja nicht wirklich zu den elitären Kreisen. Sarah war die Tochter des königlichen Polo-Managers, aufgewachsen inmitten der wohlhabenden Silberlöffelklasse. Jane dagegen war darauf nicht vorbereitet. Sie glaubte, dass man auf sie herabsah, auch auf ihren Akzent. Aber Jane wollte dazugehören. Also begann sie, sich selbst umzumodellieren.
And the way that they would feel about a no one, a commoner, coming into their circle. Jane got made fun of quite a bit. They would look down on her. They would especially make fun of her accent because she would say things like grass and bath, and down there in the south, all those posh people, they say gross and bath. But Jane desperately wanted to fit in with this group. She wanted their approval more than anything. And so she started to change like everything about herself to become more like them. And she decided to model herself on one person in particular, someone that inspired her the most, someone that she wanted to be just like, her boss, Fergie. As the weeks went by, Jane grew almost obsessed with Fergie, and she would analyze everything that she did.
Sie analysierte Fergie ständig, beobachtete, was diese tat, wie sie agierte, wie sie sich ausdrückte. Jane begann sogar, sich wie Fergie zu kleiden, obwohl sie doch Fergie anziehen sollte. Bald sah sie wie eine Kopie von Fergie aus, wenn sie zusammen weggingen. Sie nahm Sprechunterricht, denn ihr Akzent war in diesen Kreisen verräterisch. Am Ende dieser Phase war Jane sowas wie ein Sarah Ferguson-Klon.
Fergie's style. So the two of them would go out and this would look like her little mini-me next to her. Jane even took elocution lessons to get rid of that pesky little accent of hers. She didn't want to be saying grass and bath anymore. She wanted posh voice. Actually, this was one of the first things she did because she felt like her voice, her accent, her words were a dead giveaway that she wasn't actually posh and she wasn't part of like generational wealth. Her parents were no one. And your accent says all of that about you as soon as you start talking. She started talking in these circles and they could tell that she wasn't like them. So that had to be one of the first things to go. But the point is, Jane embarked on this whole reinvention process in her early 20s, and she became a walking, talking Sarah Ferguson, Duchess of York clone. But as Jane started to change to fit in with this new crowd, her old crowd, her family back at home, were starting to feel very alienated by her.
Ihre Familie und ihre Freunde fühlten sich verraten, denn Jane wirkte plötzlich sehr künstlich. Sie lebte ihren Traum. Gartenpartys im Buckingham Palast, Champagner mit Prinzessin Diana. Aber das Beste, Fergie fand Jane toll. Janes ständiges Kopieren schien ihr nichts auszumachen. Sie bewunderte Jane wie eine gute Freundin und vertraute ihr sogar ihre royalen Geheimnisse an.
Fergie adored Jane. So much so that she didn't seem to like notice all the creepy copying, or if she did notice, she didn't really care. She adored Jane, like her best friend, like her best employee, like her closest confidant. She would tell her all the royal secrets.
Das ist ja nun total verrückt. Fergie muss sich doch Gedanken über Janes Veränderung gemacht haben.
Das hat sie. Deshalb erlaubte sie sich auch Scherze darüber und nannte Jane Andrews manchmal Lady Jane.
Man weiß ja von Prinzessin Diana, wie einsam die sich am Hofe neben der Queen gefühlt hat. Da kann man sich natürlich gut vorstellen, dass auch Herzogin Sarah froh war, mit ihrer Stylistin neben diesen ganzen Hofschranzen eine fast gleichaltrige junge Frau um sich herum zu haben. Kann man das so sehen?
Durchaus. Sie bezahlt Jane sogar zeitweilig ein Apartment in der Stadt.
Ja, und Jane, hatte die denn gar kein eigenes Privatleben?
Doch. 1989 beginnt sie eine Affäre mit dem sehr reichen IBM-Manager Christopher Dunn Butler. Sie ist 22, er ist doppelt so alt. Es scheint die große Liebe zu sein und Jane heiratet ihn schon nach 3 Monaten. Jetzt hat sie auch privat ihren Wohlstand. Doch die Ehe hält nicht lange. Jane hat immer wieder Love Affairs. Und so wird sie nach 5 Jahren wieder geschieden. Aber, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, mit ihren Affären ist sie nicht allein. Denn auch Fergie, Herzogin Sarah, ist todunglücklich in ihrer Ehe. Als Mitglied der Marine ist Prince Andrew höchstens 40 Tage im Jahr zu Hause. Und Fergie, naja, man munkelt so einiges über ihre Beziehungen. Aber bei wem kann sie sich am besten ausweinen? Bei ihrer Stylistin.
Jane really understood what Fergie needed right now. She needed a friend. She needed someone to offload to. Someone that can be trusted. Someone that's safe.
Jane verstand, was Fergie jetzt brauchte. Jemanden, dem sie vertrauen konnte. Denn die königliche Familie mit ihren Skandalen war kein sicherer Hafen mehr. So wurde Jane Fergies wertvollste Vertraute. Fergie war sehr deprimiert und einsam. Da lernte sie in Texas einen Millionär namens Steve Wyatt kennen. Fergie stritt zwar ab, dass es da eine Affäre gab, aber es gab Fotos, wie Steve Fergies Tochter als Baby hielt. Ein anderes Foto zeigte, wie ein Mann an ihrer großen Zehe lutschte, und er war nicht ihr Ehemann. Ein Riesenskandal. Es war in Südfrankreich. Der Mann hieß Brian, angeblich ihr Finanzberater. Sie waren auf allen Titelseiten.
They're a bit too close. Like, he was introduced to the kids. I don't know, people thought there was something. She's always denied it, though. Maybe it wasn't an affair, but the next round of rumors wouldn't be quite so easy to dispel because Fergie was photographed having her literal toes sucked by a man that was not her husband. And those photos were all over the fucking newspapers. Is that not the most insane news scandal you have ever heard? Like, it's relatively low stakes, but it's the maddest thing I've ever heard, ever. What do you mean? You got photographed having your toes sucked, you didn't realize, and now it's all over the front page of every newspaper. She was away in the south of France at the time with a man named John Bryan, who she'd always said was her financial advisor up until this point, but now it was clear that he was more than just a financial advisor. Oh, seriously, this whole thing had me in stitches.
Tja, und während nun Fergies Ehe mit Prinz Andrew ihrem Ende zugeht, lernt auch Jane einen neuen Mann kennen, den griechischen Schiffsmagnaten Dimitri Horn. Sie waren sich auf einem Charity-Fest der Royals begegnet und klar, auch er ist wieder furchtbar reich und passt damit genau in James' Traumwelt. Doch auch diese Beziehung hält nicht lange. Als die beiden sich mit einem erbitterten Streit in Janes Londoner Apartment trennen, muss Dimitri die Polizei rufen, weil Jane in ihrer Wut die ganze Wohnung demoliert und Dimitri nicht gehen lassen will.
Tut sie das, weil sie nun schon wieder ihre Pläne vom persönlichen Reichtum platzen sieht?
Man weiß es nicht. Jedenfalls unternimmt sie kurz darauf, wie schon einmal in ihrer Jugend, man erinnert sich, ein Selbstmordversuch mit Drogen, wird aber gerettet.
Jane saw this breakup with Dimitri as the literal end of the world.
Jane sah die Trennung von Dimitri als das Ende der Welt. Es war das Ende ihres Glücks. Damals diagnostizierte man noch keine Borderline-Krankheit, aber sie hatte es schon ihr Leben lang. Mit ihren starken Emotionen empfand sie alles intensiver als andere Menschen.
She didn't realize that she had it all her life. And I imagine it's so incredibly hard having such intense emotions and not understanding why you seem to be feeling everything so much more than other people.
Oh Gott, das muss ja für Sarah doch ein Schock gewesen sein.
Bestimmt. Fergie kümmert sich rührend um Jane, doch sie hat gerade jetzt nach ihrer Scheidung vom Sohn der Königin noch andere Probleme. Da sie nun nicht mehr die Herzogin von York ist, lässt sie sich für viel Geld auf einen Werbejob für die Weight Watchers ein, was die Königin natürlich pikiert zur Kenntnis nimmt. Von nun an ist Fergie bei Hofe unerwünscht. Außerdem wird gemunkelt, dass sie eine Affäre mit einem italienischen Grafen hat, der auch hinter Jane Andrews her war. Wie auch immer. Kurz darauf erhält Jane Andrews vom Buckingham-Palast völlig überraschend die Kündigung. Sie wird nicht mehr als Royal Dresser gebraucht. Angeblich wegen royaler Einsparungen. Auch Fergie kann gegen die Kündigung nichts tun.
Was für ein Drama. Ich stelle mir das mal wie ein tiefes Loch für Jane vor. Jetzt verliert sie nicht nur ihr bewundertes Vorbild Fergie, sondern auch noch ihren Job. Wovon hat sie denn danach nun gelebt?
Zunächst arbeitet sie für einen Juwelier. Mit teurem Schmuck und der Upper Class kennt sie sicher aus. Dann wechselt sie zum Claridge's Hotel, wo sie PR-Dame wird. Doch auch dieser Job ist nicht von Dauer. Nein, was sie jetzt mit Anfang 30 will, ist endlich ein Familienleben. Natürlich nur mit einem reichen Mann. Da wird ihr im Jahr 1998 von Freunden ihr Traummann vorgestellt. Der 38-jährige ehemalige Broker Thomas Ashley Cressman. Er ist Millionär und verkehrt in den besten Kreisen. Als Jane ihm begegnet, hat er gerade eine gutgehende Firma für Autozubehör gegründet, natürlich für Luxusautos. Jane ist hin und weg. Ja, das ist der Mann, mit dem sie Kinder haben möchte. Er sieht glänzend aus. Okay, er ist zwar ein Playboy, aber das wird sie ihm schon noch abgewöhnen.
Hielt Thomas Cressman diese neue Beziehung denn auch für so perfekt?
Davon ging sie aus, denn er fragt Jane, ob sie nicht in sein schickes, teures Haus in Fulham einziehen möchte. Ihr Glück scheint vollkommen.
Aber, da kommt doch jetzt sicher noch ein Aber, oder?
Aber Tom denkt gar nicht daran, eine Familie zu gründen. Zusammen wohnen, ja. Aber wieso sollte er jetzt Kinder haben? Natürlich kommt es darüber oft zum Streit, denn, das haben wir ja schon gehört, Jane war eine Borderline-Persönlichkeit und konnte rasend schnell eifersüchtig werden.
Tom went away on a stag do to Germany at one point and Jane would not stop calling him the whole time he was there.
Tom war auf einer Tour in Deutschland unterwegs. Jane rief ihn dauernd an. Wo er war, warum er da war. Nimm endlich ab. Warum hast du nicht abgenommen? Sie war sicher, dass er sie betrug. Sie überwachte seine E-Mails und fand auch etwas. Tom e-mailte mit einer Deborah, die er auf einer Konferenz kennengelernt hatte. Es ging um Sexuelles. In einer E-Mail schrieb Tom an Deborah, dass seine Freundin, also Jane, wie ein paar alte Slipper sei, von denen er sich nicht trennen könne.
Conference thing like a year ago. Apparently, this email was sexual in nature. But I couldn't find any quotes. I couldn't find like the content of the email. I've just heard it being described as sexual in nature. Although I did find one quote that's not sexual, but it is just straight up disrespectful. It's a violation. In this email, Tom said to Deborah that the girlfriend, Jane, is getting a little like that old pair of slippers I can't throw away. Essentially, calling Jane an old, useless burden, implying that he wishes he could get rid of her, but he feels like he can't. Now, at this point, Tom and Jane should have just separated.
Zu dieser Zeit hätten sich Tom und Jane trennen müssen. Sie waren toxisch füreinander. Sie stritten ständig, aber blieben zusammen. Zwei Jahre später, im September 2000, fuhren sie dann nach Italien an einen romantischen Ort in den Urlaub.
But the two of them stuck together and 2 years later, in September of 2000, the two of them went on holiday, a really nice romantic getaway in Italy.
Und wo waren sie genau in Italien?
Im Ferienhaus seiner Eltern am Lago Iseo neben dem Gardasee. Jane ist im siebten Himmel. Sie schwimmen im See, gehen tanzen. Es ist das schönste und romantischste Italiengefühl, das man sich nur vorstellen kann. Jane ist so verliebt in Thomas Cressman, dass sie sich in diesem traumhaften Urlaub nur eines vorstellen kann. Er will ihr einen Heiratsantrag machen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Thomas teilt ihr in diesem Urlaub mit, dass er sie auf keinen Fall heiraten wird. Jane ist außer sich vor Wut, streitet mit ihm, weint. Dann setzt sie sich in seinen Wagen, fährt an die Klippen und droht, sich umzubringen. Sie tut es nicht. Gemeinsam fliegen sie nach London zurück. Doch dort wird es noch schlimmer.
A few days into them being home, on September 16th, 2000, police received a phone call from Tom Cressman after 11:30 p.m.
Als sie am 16. September 2000 wieder zu Hause waren, rief Tom Cressman nachts um 23:30 Uhr die Polizei an. Er habe einen heftigen Streit mit seiner Partnerin. Ist jemand verletzt, fragt die Polizei. Noch nicht, antwortet Tom. Was macht ihre Partnerin, will der Polizist wissen. Mich anstarren, sagt Tom. Er fordert, dass die Beamte kommen, um ihn und Jane zu trennen. Daraufhin kommt die Polizei nicht. Man ruft Tom in dieser Nacht auch nicht zurück. Er bekam keine Hilfe. Darüber beschwerte sich nachts auch telefonisch bei einem Freund.
Later that night to follow up and see if everything was okay. He received no help whatsoever from that phone call. That same night, he even called a friend, kind of complaining about this police situation, that they won't help him, and he said, they only care if there's a body bag. And 48 hours later, Tom Cressman would be brutally murdered.
48 Stunden später findet man Tom Cressman brutal ermordet. Am Morgen des 18. September 2000 schaut einer seiner Angestellten nach ihm. Die Haustür ist unverschlossen. Der Mitarbeiter sucht im Haus nach Tom und findet ihn tot auf dem Fußboden im Schlafzimmer, blutbedeckt. Er trug nur Boxershorts und hatte eine schreckliche Wunde an der Brust. Die Tatwaffe, ein Messer, lag neben ihm. Die gerufene Polizei stellte fest, dass er weitere Schlagwunden am Kopf und am Hals hat, überall.
And you could see one big gruesome stab wound on his chest that seemed to be the source of all that blood. And the knife, clearly the murder weapon, was still laying right by his body on the floor as the blood on it started to dry. This employee was absolutely horrified. They called for the police, who came down and quickly concluded that the stab wound wasn't the only injury that Tom Cressman sustained during his murder. They counted 8 separate bruises on his head, his neck, this kind of area. It seemed that he'd been beaten, and beaten hard as well. His blood had been pooling while he was still alive. And in the corner of the room was a cricket bat leaning against the wall. They quickly established that this must be the second murder weapon.
Er musste hart geschlagen worden sein. An der Wand lehnte ein Cricketschläger, die zweite Waffe. Die Polizei ist sicher, dass der Angreifer wütend auf Tom gewesen sein musste. Nach den brutalen Schlägen sollte das Opfer durch das Messer endgültig tot sein.
A lot of resentment, a lot of build-up, a lot of rage, especially when they were hitting him, presumably with that cricket bat. 8 different bruises, and that wasn't enough for them. It wasn't enough to just hit him around the head and maybe knock him out. This person wanted to make sure that he was dead. They then went and got another weapon, probably from the kitchen, and returned to his body, or to where he was laying in the bedroom, and finished him off. This person wanted to hurt and kill Tom Cressman.
Oh Gott, wie brutal. Aber jetzt wird doch die Polizei sicher auf die Suche nach Jane Andrews gegangen sein, oder?
Ja, aber aus 2 Gründen. Jane ist unauffindbar. Auch ihr Auto fehlt. Ist sie die Mörderin oder wurde sie vielleicht selbst getötet? Vielleicht hat ein Einbrecher die Tat begangen. Oder man hat es hier mit der Eifersucht einer dritten Person zu tun.
Ich verstehe. Ein naheliegender Gedanke beim Playboy Cressman.
Dann findet Scotland Yard in der Küche der Wohnung eine Notiz in Janes Handschrift. Meine lieben Eltern, jetzt gibt es keinen Schmerz mehr in mir. Tom war so grausam zu mir. Jane.
Also ein Geständnis. Dieser Mord muss doch ganz Großbritannien elektrisiert haben. Ein Mord in den besten Kreisen Londons, das ist doch eine Sensation.
Ja, das ganze Land sucht nur nach Jane. Die Polizei schaltet Fergie ein. Würde Jane wenigstens auf eine Mail der ehemaligen Herzogin antworten? Fergie schreibt Jane, dass sie sich um sie kümmern wird, wenn sie sich endlich meldet, was auch immer passiert sei. Das Wunder geschieht. Jane antwortet Fergie. Nein, es sei alles in Ordnung. Als er das Haus verlassen habe, sei Tom wohlauf gewesen. Wenig später ruft Jane dann eine Freundin an, weinend. Sie würde Tom suchen und sie stehe auf einer Straße und wisse nicht, wo sie sei. Sie habe eine Menge Pillen geschluckt und würde gerade sehr, sehr müde werden.
Also das klingt alles wirklich wie in einem Film.
Es wird noch spannender. Die Polizei ortet Jane irgendwo in Devon oder Cornwall, also 5 Stunden entfernt. In beiden Grafschaften werden alle verfügbaren Streifenwagen alarmiert. Dann findet man sie. Auf einer einsamen kleinen Landstraße in Cornwall, über dem Lenkrad zusammengesackt. Doch sie lebt und wird ins nächste Krankenhaus gebracht.
Und gibt sie den Mord dann zu?
Erst leugnet sie. Sie habe gerade jetzt erst erfahren, dass Tom tot sei. Doch dann gibt sie zu, dass sie an diesem Abend einen erbitterten Streit hatten, weil Tom ein sehr grausamer Mann gewesen sei. Daher sei sie mit ihrem Auto geflüchtet. Erst am 2. Tag der Vernehmung gesteht sie, dass sie Tom getötet hat. Allerdings aus Notwehr, denn an diesem Tag habe er sie auf sehr brutale Weise angegriffen.
Jetzt muss ich doch mal fragen, Klaus, der Schlag mit dem Baseballschläger kann ja noch Notwehr sein, aber dann wurde ja offenbar extra noch ein Messer geholt und dem Opfer viele Stiche beigebracht. Wie kann das jetzt noch Notwehr sein?
Sehr richtig, Inspektor. So sahen das auch Scotland Yard und Gerichtsmediziner. Jane Andrews wurde wegen Mordes angeklagt. Jetzt war die Mediensensation vollständig. Auf allen Zeitungen wurde mit Fotos an die gloriose Zeit erinnert, als Jane noch an der Seite der Herzogin von York zu sehen war. Sogar Parallelen zum Film Eine verhängnisvolle Affäre wurden gezogen.
Und wie war der Prozess?
Irritierend, um es mal vorsichtig zu sagen. Jane stellt Tom Cressman als Vergewaltiger hin, vor dem sie sich in letzter Minute retten konnte. Doch alle Freundinnen des Ermordeten beschworen, dass Cressman niemals aggressiv gewesen sei, schon gar nicht sexuell. Dann, am letzten Prozesstag, meldet sich eine Freundin von Jane zu Wort und will den zuständigen Detective-Inspektor sprechen. Ihm vertraut sie an, dass Jane ihr am Vorabend gestanden hatte, Cressman sehr wohl mit Vorsatz getötet zu haben. Von Selbstverteidigung keine Spur.
Wie lange haben denn eigentlich die Geschworenen getagt? Das sagt ja in England doch immer vieles aus.
12 Stunden. Dann wurde Jane Andrews schuldig gesprochen. Das Gericht verhängte lebenslänglich mit einem Minimum von 12 Jahren.
Und hat sie diese Jahre dann auch abgesessen?
Nach 8 Jahren kam sie in den offenen Vollzug, weil sie als Mörderin ihres Liebhabers mit einem Crime of Passion sozusagen keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellte.
Oh, was für eine Geschichte.
Moment, Alex, sie ist ja noch nicht zu Ende. Denn als Freigängerin tut Jane etwas völlig Verrücktes. Sie flüchtet. Und wieder sucht das ganze Land nach ihr. Die Presse spekuliert sogar, ob Jane sich nicht an Fergie für die damalige Entlassung rächen wird.
Aber das passierte doch nicht, oder?
Nein. Jane lebt 3 Tage lang auf der Straße. Dann ruft sie ihre Eltern an und man fasst sie wieder. Aber selbst im Gefängnis baut sie sich ihre eigene Fantasiewelt wieder auf. Sie beginnt einen Briefwechsel mit einem männlichen Gefangenen und nennt ihn nur noch ihren Ehemann.
Und wann kam sie frei?
2015. Mithilfe der Psychiater, die sie jetzt für gut behandelt hielten. Die ersten 2 Jahre hält sie sich über Wasser, indem sie in Kent einen Antikstand mietet und dort unter dem Namen Jane Lamb nach und nach all die Dinge verscherbelt, die sie im Laufe der Jahre von den Royals im Buckingham-Palast geschenkt bekommen hatte. Bis hin zum Gucci-Gürtel.
Oje, was für ein trauriges Schicksal. Hm?
Aber selbst da wird sie irgendwann wiedererkannt und muss sich einen neuen Wohnort suchen. Wie hatte der Richter bei ihrer Verurteilung im Hinblick auf ihr Opfer Tom Cressman ganz richtig gesagt? Sie haben das Leben dieses Mannes beendet und ihr eigenes ruiniert. Tja, und so ist Jane Andrews noch heute auf der Flucht vor den Medien. Das Ende eines Märchens, das im Buckingham-Palast begann und auf der Straße endete.
Britpod Crime, England's Mystery Crime Stories.